Das ist die letzte Ausgabe des Deutschen Reiseradios im Jahr 2017 mit Rüdiger Edelmann. Hey zusammen! Das mit dem Hey hat seine eigene Bewandtnis. Kurz vor Weihnachten sitze ich im Studio und denke zurück an wundervolle Tage mit vorweihnachtlichen Impressionen in Göteborg und auf Väderöarna, der westlichsten Insel Schwedens. Die Weihnachtsstimmung stieg mit jedem Glas Glöck, das wir versuchen durften, und mit jeder Spezialität, die im Vorfeld der Jühltage serviert wurde. Böse Zungen könnten jetzt sagen, was solle man auch anders machen, wenn es morgens erst gegen 9:30 hell wird und um kurz vor 16 Uhr schon wieder dunkel. Einmal trägt das zur Jühlstimmung bei, zum anderen ist es gar nicht so schlimm. An meinem Ankunftstag zum Beispiel schien die Sonne und der Schnee glitzerte beim Anflug auf den Göteborger Flughafen Landvetter. Die Stadt lag im Hellen und es war auch bei weitem nicht so kalt wie erwartet. Sinn und Zweck der Reise war es herauszufinden, was denn nun die schwedische Weihnacht, Jul genannt, ausmacht und was man gerade in der Zeit kurz vor den Feiertagen erleben kann und gesehen haben muss. Wer das Glück hat, in Göteborg im Hotel Gotia Towers unterzukommen, sollte zusehen, dass er ein Zimmer kriegt, das den direkten Blick auf Schwedens berühmtesten Freizeitpark Liseberg zulässt. Unübertroffen die Aussicht auf Millionen von Weihnachtslichtern. Insbesondere, wenn es dunkel ist, und es ist ja oft dunkel. Der Blick wirkt anziehend, deshalb muss man da hin. Liseberg, eigentlich ein Freizeitpark, verwandelt sich vor Weihnachten in eine gigantische Jühl-Landschaft mit einem riesen Lichtbaum, der vom Aussichtsturm bis auf den Boden reicht. Dem Weihnachtsmarkt, Kunsthandwerk, Shows. Ach, lassen wir uns das doch von Ebba erzählen. Sie arbeitet in Liseberg und hat den Überblick.
Under the light of our big Christmas tree in Gothenburg, you'll find around 5 million Christmas lights.
Sie erwartet uns am Eingang und zeigt nach oben und meint, dass unter dem größten Weihnachtsbaum von Göteborg die hellste Stelle der Stadt ist, mit rund 5 Millionen Lichtern. So kommt man zwangsläufig in Weihnachtsstimmung. Verstärkt wird das durch 1300 Weihnachtsbäume und 3 Tonnen künstlichen Schnee. Den brauchen wir nicht, denn es hatte ja geschneit. Das ist übrigens sehr selten im Südwesten Schwedens durch das Golfstromklima. Natürlich gibt es einen traditionellen Weihnachtsmarkt in Liseberg mit schwedischen Delikatessen, mit Wildschweinschinken oder Glöck. Dann jede Menge Kunsthandwerk zum Kaufen, einen Mittelaltermarkt, die Werkstatt des Weihnachtsmanns, dem Jühltomte und jeden Abend um 7 ein Eisballett als Show, inspiriert von Tschaikowskis Nussknacker. Den Jühltomte besuchen am liebsten die Kinder, denn sie können ihren Wunschzettel bei ihm abgeben. Und er kümmere sich dann darum, hoffentlich.
So Jühltomten, and you can visit him and give him your wish list. So the children can write down what they wish for Christmas and then give it to Santa before Christmas and he will take care of it, hopefully.
Und natürlich gibt es im Park auch jede Menge Restaurants. Eines serviert sogar ein vegetarisches Weihnachtsbuffet. Fleischverachter sind im Green Room bestens aufgehoben. Wir haben getestet, es ist lecker und schmeckt nicht nur Vegetariern. Zum vegetarischen Buffet sollte man den in Schweden berühmten Julmust testen. Das alkoholfreie Getränk besteht aus Hopfenmalz und Hefe und vielen geheimen Zutaten. Darauf kommen wir aber nochmal zurück. Natürlich kann man auch ein richtiges schwedisches Weihnachtsbier bestellen. Dunkel, süß, süffig ist das Julöl mit einem leicht herben Nachgeschmack. Wer das außerhalb des Restaurants mit Lizenz haben möchte, ist auf den Kauf im Systembolaget angewiesen. Denn Freunde von Bier, Wein oder auch Spirituosen sollten wissen, dass der Verkauf von Alkohol in Schweden reglementiert ist. Rein darf man erst ab 21, samstags wird früh zugemacht und sonntags sitzt man im wahrsten Sinn des Wortes auf dem Trockenen. Die Schweden haben sich damit arrangiert und jammern lediglich und gelegentlich über die hohen Preise. Die Musik, der Show im Ohr, begibt man sich dann doch leicht fröstelnd zurück in Richtung Hotel. 8:45, Zeit, um ins Bett zu gehen.
Fest era ögon på mitt senaste magiska mekaniska mästerverk. Skåda mina vackra dockor.
Stadtrundgang und Weihnachtsvergnügen haben erschöpft. Es war ein langer Tag und für Fika, Zimtschnecken, Lussekatter, noch mehr Weihnachtsmärkte und die Rezepte von Jülmüst und Jülöl ist auch morgen noch Zeit. Neuer Tag, neue Erlebnisse. Zunächst darf ich feststellen, es ist noch stockdunkel, als ich um 8 Uhr aufstehe. Nur der überlebensgroße Weihnachtsbaum von Liseberg scheint durchs Hotelfenster. Wer sich in Göteborg als Besucher umtun möchte, ist gut beraten, sich eine Besucherkarte zu kaufen. Es gibt sie für 24, 48 und 72 Stunden, ermöglicht freien Eintritt in fast alle Museen. Vor allem aber sind die öffentlichen Verkehrsmittel frei. Die Straßenbahn brauchen wir heute auch, weil wir in den Botanischen Garten wollen. Nicht um Weihnachtsbäume zu besichtigen, sondern weil es dort eine besondere Ausstellung über Weihnachtsgetränke und ihre Bestandteile gibt. Mich interessiert vor allem der Jülmüst vom Vorabend.
So the history about the Jülmüst or Christmas root beer is very interesting.
Die Geschichte des Jülmüst, kriege ich zur Antwort, sei sehr interessant. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts habe Schweden ein gewaltiges Alkoholproblem gehabt und deshalb sei ein Vertreter der Abstinenzbewegung der Idee verfallen, man müsse doch auch eine alkoholfreie Alternative herstellen können. Er schickte seinen Sohn Harry nach Deutschland, um Anregungen zu sammeln. Der kam mit einem Rezept zurück, das bis heute geheim ist.
And together they created a secret recipe for Julmust.
Man weiß immerhin, dass neben den üblichen Bierzutaten noch Gewürze im Weihnachtsmost sind, aber ganz genau weiß es keiner. Zimt, Kardamom wird vermutet, aber das sind ja beliebte schwedische Standardgewürze. Immerhin, das leckere Gesöff kam an und heute trinken die Schweden jedes Jahr etwa 50 Millionen Liter Jülmüst. Allerdings sagen uns die zwei netten Botanikerinnen Orsa und Inga, dass ihnen das echte Weihnachtsbier eigentlich näher liegt.
Oh, my favorite one, I think, would be the Christmas beer. Because I like now we have a lot of microbreweries.
Mein Favorit ist das Weihnachtsbier, das Jülöl, meint Orsa. Das läge allerdings auch am Bieraufschwung im Land durch die vielen kleinen Brauereien. Es gebe jede Menge spannende Geschmacksrichtungen. Selbst die alkoholfreien Biere schmeckten inzwischen ganz passabel. Die Zutaten seien wie bei uns. Malz, Hopfen, Hefe, Wasser. Ins Weihnachtsbier komme dann gerne noch Safran, Bitterorange oder Nelken. Dann hänge der Geschmack von der Reifung in unterschiedlichen Fässern ab. Und Inga fügt hinzu, in der Ausstellung gäbe es auch Rezepte so, dass jeder sein Bier selber machen könne.
Also you can store it in different ways, in different casks, whatever, to create a different flavor.
Yeah, we also present the recipes, so they can go home and make it themselves.
Wenn man unbedingt möchte, geht mir durch den Kopf. Immerhin, das Rezept habe ich dann mal fotografiert. Man weiß ja nie. Den Geschmack von Jülmüst auf der Zunge starten wir zum nächsten Weihnachtsbuffet, Jülbord genannt. Diesmal nicht vegetarisch, dafür aber zubereitet von einem Koch, der für sein Restaurant Sjö Magasinet am Göteborger Hafen einen Michelin-Stern besitzt. Muss also gut sein, denke ich noch, um danach festzustellen, dass es eine Offenbarung war. Inhaber und Küchenchef ist Ulf Wagner, echter Schwede allerdings mit deutschen und österreichischen Vorfahren. Das schlägt sich auch ein klein wenig beim Buffet nieder.
Mein persönlicher Favorit ist natürlich das Originalrezept von Oma, von der Kalbsülze. In kleine Würfel mit ein bisschen hart gekochtem Ei drüber. Das ist für mich, ist das mit Weihnachten hat es zu tun, immer. Natürlich die Blut, nicht Wurst, sondern Blutpudding heißt das in Schwedisch, muss drauf sein. Ein bisschen süßer. Im Blutpudding haben wir Mandeln und Rosinen drin. Das glaube ich, das findet man nicht in Deutschland oder Österreich. Und dann natürlich die Heringe. Für mich, ich kann nur die Heringe essen. weil da kann man auch ein bisschen Schnaps dazu trinken.
Ist das was typisch Schwedisches, dass bei ganz vielen Gerichten immer irgendwelche süßen Anteile dabei sind?
Ja, wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr Süßigkeit durchgehend in unserer Küche. Und das Brot, alle haben süßes Brot gegessen. Als ich Kind war, hat meine Mutter immer Schwarzbrot zu Hause gemacht, und also ganz ohne Zucker, und alle meine Freunde haben gesagt, oh, wir lieben das Brot deiner Mutter. Und ich habe gesagt, aber ich möge eures. So. Das ist ja immer so.
War das eigentlich etwas ganz Besonderes, dass ihr für das Lokal einen Stern bekommen habt, dass sich jetzt selbst auch auf das Jylland nun noch irgendwie mitbezieht? Das ist ja, glaube ich, schon was Außergewöhnliches.
Wir sind, glaube ich, einer der größten Restaurants, jedenfalls Europas, die einen Stern besitzen oder besitzen, die einen Stern jedes Jahr ausborgen. Und wir haben also über 80 Plätze, normal à la carte. So, das ist schon was Besonderes. Wir hatten vor zwei Jahren einen Inspektor vom Guide Michelin hier. Und er hat das Weihnachtstisch oder das Jülbord versucht. Er hat gesagt, also bis jetzt hat er sowas nie gesehen, wenn es zu Buffet kommt. Das ist ganz was anderes. Zwei verschiedene Restaurants, Weihnachtszeit und normal.
Von der Lage her des Restaurants ist das ja auch etwas Besonderes. Ich glaube, im Sommer sicherlich sehr schön, wenn man raus aufs Wasser schauen kann. Und gleichzeitig auf den ersten Blick erinnert es so ein bisschen wie an eine Hafenregion. Große Schiffe fahren vorbei. Also dort, wo man oft unterstellt, dort ist jetzt nicht unbedingt die feine Gesellschaft zu Hause.
Viele fahren hierher nur fürs Milieu. Natürlich ist es ein Plus, dass es gutes Essen auch gibt, eine gute Weinkarte. Aber sehr viele Leute lieben das. Das ist ein bisschen authentisch, rustik. Das ist eine fantastische Geschichte hier. Das ist jetzt 150 oder 140 Jahre, wo das Lokal schon hier steht. Und Japaner, Amerikaner, alle Ausländer. Wenn es eine Geschichte gibt, dann lieben halt die Leute das einfacher.
Wir haben dann heute vor dem Buffet gestanden und haben erst mal geschaut, und die Auswahl fällt unglaublich schwer. Was muss man, wenn man in Schweden zu einem Jülbord geht, was muss man auf jeden Fall probieren?
Ja, jedenfalls die Heringe. Und wir sind dafür berühmt. Wir haben immer Heringe auf dem Menü, also Jahr rum. Und jetzt haben wir 14 oder 15 verschiedene. Alle sind eingelegt, alle sind im Hause gemacht. Und für jeden Geschmack gibt's was.
Glücklicherweise kann ich nur sagen, denn ich mag keinen Hering. Dafür hatten es mir der Stockfisch mit Erbsen und die Kartoffeln angetan und die Fischvariante der Kjötbüller, also genau genommen der Fiskbüller, waren super lecker. Was aber darf denn auf keinem Jülbord fehlen?
Natürlich der Schinken, was jeder Schwede isst. Ich esse ihn gern mit ein bisschen Rotkraut, was auch natürlich selber gemacht ist. Auch Mutis altes Rezept. Ein bisschen Speck und Weißwein und Rotwein und ja, Apfel haben wir drin. Ja, es gibt 154 verschiedene Sachen zum Auswahl. Und
was Besonderes ist ja, glaube ich, auch bei den Desserts der Milchreis, weil der spielt, glaube ich, in Schweden zu Weihnachten eine wichtige Rolle. Welche ist das?
Der muss in Schweden dabei sein, und am Weihnachtsabend legt man ein Mandel im Reis rein. Und der den Mandel kriegt, kann sich was wünschen.
Und, bekam ich von Franziska erzählt, Kinder stellen am Weihnachtsabend unbedingt einen Teller Milchreis auf den Balkon, vor die Wohnungstür oder auf dem Land in den Stall oder die Scheune. Denn die Tomtes, die schwedischen Heinzelmännchen, müssen ja auch satt werden, damit sie Haus und Hof im nächsten Jahr schützen. Überhaupt, die Trolle, Heinzelmänner oder sagen wir korrekt, die Tomtes sind wichtig, wenn es um Weihnachten geht.
Der Weihnachtsmann, das war eigentlich der Ursprung dieser kleinen grauen Heinzelmännchen, die auf den Bauerngütern gewohnt haben. Die haben dann nach Ordnung geschaut, auch im Viehstall zum Beispiel. Deshalb Tomte, nicht? Das bedeutet also Heinzelmännchen. Und der Weihnachtsmann auf Schwedisch heißt ja Jultomte. Und das wurde dann langsam zu eben unserem Weihnachtsmann, der die Geschenke bringt. Er hat in der einen Hand den Sack mit Geschenken, in der anderen hat er die Rute. Und dann stellt er die klassische Frage: Finst du noch ein schneller Born? Hä? Also gibt es gehorsame Kinder, oder wie man das übersetzen soll, nicht? Weil wenn es keine gibt, dann gibt es ja die Rute. Nur die lieben Kinder bekommen ja die Weihnachtsgeschenke. Und das ist dann oft der Papa. Und der trifft den Weihnachtsmann nie. Der ist immer gerade am Kiosk und kauft die Zeitung.
Ein armer Mann, nie ja. dabei.
Ja, ist nie dabei, genau.
Aber Mama bekommt vom Jultomte mitunter einen Kuss. Sollen Kinder schon beobachtet haben, sagt der Schlager. Franziska, das konnte man hören, kommt ursprünglich aus der Schweiz. Aber wie das Leben so spielt, traf sie in Spanien einen netten Göteborger und jetzt lebt sie schon seit vielen Jahren in Schweden. Mit ihr haben wir das weihnachtliche Göteborg erkundet. Und auch wenn alle Papps satt waren, steuert sie im Altstadtviertel Haga jetzt das Café Kringlan an, zur Fika. Fika?
Es gibt ja drei Wörter aus dem Schwedischen, die wir der Welt gegeben haben. Das eine ist das Smörgåsbord. Nicht zu verwechseln mit Smörrebröd, das ist dänisch. Smörgåsbord ist also ein Buffet mit warmen und kalten Gerichten. Dann haben wir der Welt gegeben das Wort Ombudsmann. Das ist nämlich schwedisch von Anfang an. Und jetzt kommt das dritte Wort, das ist Fika. Das ist also Kaffee trinken. Das hat jeder Betrieb, eine Kaffeepause morgens, eine nachmittags. Das will jeder Angestellte in Schweden haben. Das Unternehmen, das keine Fika-Pause hat, kriegt keine Angestellten. Oft ist Brauch auch, dass man dann am Freitag das abwechslungsweise einen Kuchen bäckt. Und das nimmt man dann zum Nachmittagsfika. Das ist so der Treffpunkt, wo man sich ein bisschen unterhalten kann, wo alle möglichen Themen aufs Tapet kommen. Und das ist eigentlich wertvolle Zeit. Ich merke, viele Ausländer reagieren, aber ich glaube, das bezahlt sich zurück, diese Kommunikation und das ein bisschen Zusammenschweißen einer Arbeitsgruppe.
Klar ist auch, es gibt nicht nur Kaffee. Was Süßes gehört dringend dazu. Im Schaufenster habe ich schon tellergroße Hefeteile gesehen. Was ist das, Franziska?
Dieses Lokal hat damit begonnen, mit diesen Zimtschnecken. Und die sind also riesengroß wie normale Teller. Da kann man gleich zu vier dran knappen. Normalerweise sind die so ungefähr, nicht? Und keine Kalorien. Aber schmeckt gut. Es ist Zimt und Kardamom sind ja Gewürze, die Schweden sehr viel nehmen für ihre Gebäcke und so.
Also Kanelbüller, so heißen die Zimtschnecken, schön aufgeteilt und Kaffeepause gemacht. Und zum Testen gibt es auch noch Lüssekatter. Denn am 13. Dezember, und den haben wir gerade mal, ist Lucia-Tag und da gehören die Lucia-Katzen zwingend dazu. Auch aus Hefe mit Safran im Teig und Rosinen drauf. Wie schwer es ist, die Dinger selber zusammenzurollen, sollten wir noch herausfinden. Der Lucia-Tag aber steht für Schweden. Ursprünglich ein reines unreligiöses Lichterfest, feiert man Lucia heute ganz in der christlichen Tradition. Jeder hat vermutlich schon mal Fotos von jungen Schwedinnen gesehen, die einen Kerzenkranz auf dem Kopf tragen. Das sind die Lucias, die Licht und Wärme bringen am dunkelsten Tag des Jahres. Die Wintersonnenwende lag nämlich vor der Einführung unseres Kalenders auf dem 13. Dezember. Am Lucia-Tag gibt es Einzüge von vielen Lucias in Schulen, Kindergärten und auch Firmen. Und natürlich gibt es die berühmten Lucia-Konzerte. Da muss man dabei sein, wenn es einen in der Vorweihnachtszeit nach Schweden verschlägt. Gesagt, getan. Lucia-Konzerten in der Domkirchen von Göteborg. Karten muss man lange vorher ordern, denn die Kirche ist gefüllt bis auf den letzten Platz. Der erste Eindruck, das könnte sowas wie ein Adventskonzert sein, trügt. Musikalisch kommt's hin. Allerdings treten die unterschiedlichen Chöre alle in weißen Gewändern auf, die Mädels sind auf Söckchen unterwegs und tragen Kerzen. Die kleinen Jungs tragen Spitzhüte und wichtig ist natürlich die Lucia. Weißes Gewand, sie führt den Einzug in den Dom an und darf sich sicherheitshalber kaum bewegen, damit das Wachs nicht von der Lichterkrone in die Haare läuft.
Yeah.
Chormusik vom Feinsten. Weihnachtlich gestimmt, 4 Konzerte gibt es im Göteborger Dom, erzählen mir Agnes und Manz nach dem Konzert. Sie haben mitgesungen.
We love the Lucia concerts. We think it's very beautiful.
Wir lieben es mitzusingen, sagt Agnes, und Mats betont, das sei so schön weihnachtlich. Und sie machten jedes Jahr mit. Agnes sei mit 16 die Jüngste im Chor der Großen und er sei 22, einer der Ältesten. In jedem Konzert gäbe es eine andere Lucia, meint Agnes, die Lucia im ersten Konzert dargestellt hat. Manz grinst. Für die Auswahl der Lucias gäbe es jedes Jahr eine Verlosung. Ein schöner, stimmungsvoller Auftakt des Abends. Draußen wartet eine weihnachtlich geschmückte Stadt und fast überall in Lokalen und Hotels finden Jülklapp-Feiern statt. Auch was typisch Schwedisches, sagt Franziska.
Das geht eigentlich zurück auf die Zeit vor dem Weihnachtsmann. Da hat man auch Geschenke gemacht. Man hat dann Verse obendrauf geheftet, die nicht sehr schmeichelhaft waren. Und deshalb hat derjenige, der das Geschenk gemacht hat, an die Tür geklopft, das Geschenk reingeschmissen und ist davon gerannt. Und deshalb Klapp ist Klopfen.
Wenn man es übertragen wollte, ist Jülklapp so eine Mischung aus Weihnachtsfeier und Wichteln. Gedicht inklusive. Das ist die Vorweihnachtszeit in der Stadt. Göteborg ist die zweitgrößte in Schweden mit rund 560.000 Einwohnern. Nun ist aber Schweden unendlich groß. Wenn man aus einer Landkarte Schweden herausschneiden würde und umklappen, käme man in Süditalien raus. Auf 1574 Kilometer Länge kommen gerade mal 10 Millionen Einwohner. Wie also ist das mit Weihnachten außerhalb der großen Zentren? Um das rauszufinden, haben wir dann auch noch Schwedens westlichste Insel einen Besuch abgestattet. Väderöarna, die Wetterinseln, liegen vor der Küste Westschwedens. Es sind 365 Stück, die wenigsten würden aber einen Spaziergang von mehr als 5 Minuten zulassen. Auf einem der größeren Granitfelsen war früher eine Lotsenstation. Vor 12 Jahren ging die Insel in den Besitz der Familie Hansen über. Pia Hansson baute mit ihrem Mann ein Gästehaus mit Restaurant und Hafen auf. Heute gibt es hier fast schon Luxus, denn die Insel besitzt ihre eigene Kläranlage, eine eigene Salzwasseraufbereitung und neben dem Värtshus eine Sauna mit holzgefeuertem Hottub. Im Sommer kommen tausende Gäste mit dem eigenen Boot. Aber im Winter? Okay, wir. Aber wer sonst noch? Wir werden es herausfinden. Pia jedenfalls erwartet uns mit dem Inselkatamaran an der Pier in Hamburg sind.
The boat trip will take about 35 minutes. First through this channel, Hamburgsund.
Wir werden etwa 35 Minuten unterwegs sein, sagt sie, zur Begrüßung. Erst geht es durch den Hamburgsund, dann durch den Inselarchipel, danach kommt offene See und dann sind wir auch schon da. Auf der westlichsten Insel Schwedens, Väderöarna. Auf die Frage, was uns erwartet, sagt mir Pia, es werde ein wundervolles Erlebnis. Weihnachtsgefühl überall, auch im Restaurant. Zu erfahren gäbe es das Felsengefühl. Felsen, die einfach so im Wasser liegen. Und dann wünscht sie uns noch die Gabe, einfach mal zu atmen. Einatmen, ausatmen und sich daran zu erfreuen. Die Zeit stoppe in dem Moment, in dem man den Fuß auf die Insel setze. Die Ruhe sei spürbar.
Väderzeit, weather time, time stops when you put your feet on the jetty. You can feel the calmness. So.
Und dann warte auch noch ein Backkurs auf uns. Die berühmten Lussekatter müsse man selber gemacht haben. Irgendwie scheine ich skeptisch zu schauen, denn Pia holt nochmal aus.
It's so nice this time of year because
es sei so schön hier zu dieser Jahreszeit. Das läge im Unterschied von kalt und warm. Draußen sei es kalt, im Hottop sei es heiß, im Restaurant gemütlich warm und draußen an den Klippen wieder kalt und windig. Es sei einfach ein großartiger Mix an Naturerfahrung.
Meeting nature.
Und Weihnachten kann man tatsächlich auf Vella Öerna verbringen?
It's amazing out there.
And people, es sei toll da draußen, sagt Pia, und trotzdem fragten immer wieder Leute, ob Weihnachten wirklich geöffnet sei. Natürlich sei offen, das sei wie in einer großen Familie. Menschen, die sich nicht kannten, führen nach ein paar Tagen heim und seien Freunde. Es sei so freundlich, gemütlich und es gäbe natürlich tolles Essen. Ich zweifle noch und denke an Dunkelheit, Winter und komme zum Schluss, nichts für Menschen mit einer Depression. Pia lacht und sagt, das Gegenteil sei der Fall. Da musst du keine Rolle spielen, da kannst du du selber sein. Es sei der ideale Ort, wenn du gestresst bist oder depressiv. Ihre Überzeugung, du wirst am Ende länger bleiben wollen.
It's a good place to go to when you're stressed, depressed or whatever. You will just feel like I want to stay here for a couple of more days.
Der Koch des Hauses erwartet uns am Anleger. Die Koffer sind schnell auf die Zimmer verteilt und danach wartet auch schon der Backkurs. Der Teig ist schon fertig, wir müssen die Lucia-Katzen nur noch formen. Lange Teigwurst machen und dann gegenläufig zusammenrollen. Das war's, sagt Pia. Wir haben da schon eher Probleme. Trotzdem, die Lussekatter müssen noch etwas gehen, bevor sie in den Ofen dürfen. Wir heizen uns auch auf, in der Sauna. Abkühlung, verschärfte Geschmackssache. Theoretisch ist das Wikingerbad angesagt, also über eine Leiter mal ins Meer abtauchen. Das wiederum schaffe ich nicht. Wenn einem gefühlt schon die Füße abfrieren, geht man da nicht weiter rein. Die Luft kühlt ebenfalls. 2 Stunden später dann gibt's den Test des eigenen Backwerks. Haben wir das gut gemacht?
Sehr gut haben wir das gemacht. Die schmecken richtig lecker.
Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte ich den ganzen Korb alleine aufgegessen. Das steht fest. Schöner Glöck dazu. Schön mit Rosinen und Mandeln drin. Könnte ich mich auch zu Hause dran gewöhnen.
Es ist so gemütlich im Wertshüs. Im Flur steht der Tannenbaum. Überall hängt Weihnachtsdeko. Und es ist so still. Mit gutem Grund, sagt Pia, denn bei uns gibt es weder Fernsehen noch Radio. Nur WLAN ist vorhanden.
We have a Wi-Fi, because when we have conference groups, they need Wi-Fi. But no, no television and no radio. It's just the quietness. So when you stand outside, you hear a lot of things you never usually hear. From the water and the birds and hopefully tonight. There will be a starry sky and it feels like you're standing in the middle of it because there's no light anywhere. It's just like you get all these stars around you.
Und dann wünscht sie uns, dass wir zur Stille noch einen klaren Himmel bekommen. Dann habe man das Gefühl, mitten in den Sternen zu stehen. Es sei schließlich absolut dunkel hier draußen. Ja, Vella Öerna ist ein Ruhepol. Man hört nichts außer Wasserrauschen, Windpfeifen, Wassergluckern. Über einem der Himmel, unter einem etwa 10.000 Quadratmeter Granitfelsen. Die Welt ist weit weg. Hier Weihnachten verbringen? Mag sein, dass das gut ist. Letztlich muss ich mir keine Gedanken darüber machen, denn Pia erzählt, dass die Wetterinseln zu Weihnachten bereits bis 2024 ausgebucht seien. Vermutlich muss man aber einfach mit den richtigen Menschen zusammen sein, dann ist alles gut. Genau wie auch sonst im Leben. Am nächsten Morgen geht es per Boot zurück in die Welt. Irgendwie erscheint sie friedlicher. Vielleicht liegt das aber generell an der Landschaft, den Menschen, an Westschweden. Ja, an Schweden. Ich war gerne dort.